ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Verborgene Zeichen. Die Morgensonne tauchte die alten Mauern des mittelalterlichen Klosters St. Matthias bei Trier in goldenes Licht, als ich dort eintraf. Ein idyllisches Bild, das in krassem Kontrast zu dem stand, was mich im Inneren erwartete. Ich bin Kommissar Mark Brenner und dieser Fall sollte mich tief in die Welt alter Geheimnisse und religiöser Konflikte führen. Kommissar Stefan Müller, ein erfahrener Ermittler Ende 40, mit lokalem Wissen und bodenständiger Art, empfing mich am Eingang des Klosters. Seine Miene verriet die Schwere des Falls. "Danke, dass Sie so schnell kommen konnten", begrüßte er mich mit festem Händedruck. Professor Weber war nicht nur ein angesehener Wissenschaftler, sondern auch eine lokale Berühmtheit. Seine Vorträge über die Geschichte Triers waren stets ausverkauft. Gemeinsam betraten wir das Kloster, einen imposanten Gebäudekomplex aus dem 12. Jahrhundert, der noch heute von Benediktinermönchen bewohnt wird. Die Ausgrabungen fanden im östlichen Teil des Klostergeländes statt, wo man bei Renovierungsarbeiten zufällig auf einen verborgenen Zugang zu unterirdischen Kammern gestoßen war. Der Tatort war eine gewölbte Grabkammer etwa 5 Meter unter der Erde, zugänglich über eine neu freigelegte Steintreppe. Die Kammer wirkte wie aus einer anderen Zeit, kühl und feucht, die Wände mit verblassten Fresken und lateinischen Inschriften bedeckt. Trotz der modernen Beleuchtung, die für die Ausgrabungsarbeiten installiert wurde, lag ein Großteil des Raumes im Halbdunkel. Weber wurde hier gefunden, genau an dieser Stelle, erklärte Müller und deutete auf eine mit Kreide markierte Position am Boden. Erschlagen mit diesem Ritualhammer, der eigentlich ein Ausstellungsstück war. Er zeigte auf einen in Plastik verpackten bronzenen Hammer mit kunstvollen Verzierungen. Das Symbol auf seiner Stirn wurde mit seinem eigenen Blut gezeichnet, vermutlich vom Täter nach dem Mord. Die Rechtsmedizinerin Dr. Sabine Klein erläuterte ihre vorläufigen Erkenntnisse. Der Todeszeitpunkt liegt zwischen 5 und 7 Uhr morgens. Ein kräftiger Schlag auf den Hinterkopf, der sofort tödlich war. Der Täter muss entweder sehr stark gewesen sein oder das Überraschungsmoment genutzt haben. Ich untersuchte das Symbol genauer, das auf Fotos dokumentiert wurde. Ein Kreis mit einem nach unten zeigenden Dreieck und 3 Strichen, die es durchkreuzten. Wissen wir, was es bedeutet? Müller nickte.
Pater Michael, der Archivar des Klosters, hat es identifiziert. Es ist ein altes Symbol, das in mittelalterlichen Texten für Verräter oder Abtrünniger steht. Es wurde manchmal verwendet, um jene zu kennzeichnen, die Geheimnisse preisgegeben hatten, die sie hätten bewahren sollen.
Mein erster Weg führte mich zu Dr. Julia Berger, Webers Assistentin und potenzielle Nachfolgerin. Die attraktive Frau, Anfang 40, mit scharfem Verstand und intensivem Blick, empfing mich im provisorischen Büro, das im Kloster eingerichtet wurde. Sie wirkte erschöpft, aber gefasst. Professor Weber war ein Genie, erzählte sie. Sein Verständnis mittelalterlicher Symbolik und Architektur war unübertroffen. Diese Ausgrabung war sein Lebenswerk. Er hatte jahrelang vermutet, dass es hier verborgene Kammern geben könnte, aber niemand glaubte ihm. Wie war Ihre Beziehung zu ihm? Srenje, fragte ich. Ein kurzes Zögern.
Professionell. Wir arbeiteten seit 8 Jahren zusammen. Er war mein Mentor, wenn auch manchmal schwierig. Weber duldete keinen Widerspruch und war sehr besitzergreifend, was seine Forschung anging.
Hatte Professor Weber Feinde? Ein bitteres Lächeln.
In der akademischen Welt? Natürlich. Dr. Klaus Schmidt von der Universität München war sein größter Rivale. Sie stritten seit Jahren über die Interpretation mittelalterlicher Klosteranlagen. Und innerhalb unseres Teams gab es Spannungen, besonders mit Lukas Becker, einem brillanten jungen Doktoranden, der kürzlich eine wichtige Entdeckung machte, für die Weber die Anerkennung beanspruchte.
In Webers persönlichen Sachen fand ich ein Notizbuch mit kryptischen Einträgen. Die letzte Eintragung vom Vorabend des Mordes lautete: Unglaublicher Fund in Kammer 3. Wenn sich bestätigt, was ich vermute, wird die Geschichte neu geschrieben werden müssen. Muss vorsichtig sein, wem ich vertraue. Zu viele Augen, zu viele Interessen. Pater Michael, der Archivar des Klosters, empfing mich in der Klosterbibliothek, einem beeindruckenden Raum mit hohen Bücherregalen und dem Duft alter Pergamente. Der hagere Mann, Mitte 60, strahlte die ruhige Autorität eines Mannes aus, der sein Leben dem Studium alter Texte gewidmet hat. Professor Weber war ein brillanter Wissenschaftler, sagte er mit leiser Stimme. Aber er war auch rücksichtslos in seinem Streben nach Erkenntnis. Manche Dinge sind heilig, manche Orte sollten nicht gestört werden. Ich hatte Bedenken bezüglich der Ausgrabung der Grabkammern, aber er hörte nicht auf mich. Was wissen Sie über das Symbol, das auf Professor Webers Stirn gezeichnet wurde? Srenje, fragte ich. Ein kurzes Innehalten. Es ist sehr alt. Es stammt aus einer Zeit, als die Kirche mit Häresien und abweichenden Lehren kämpfte. Es wurde verwendet, um jene zu kennzeichnen, die heilige Geheimnisse preisgaben. In den Archiven des Klosters gibt es Hinweise auf einen Geheimbund, der sich Hüter des Wortes nannte und sich dem Schutz bestimmter Texte und Artefakte verschrieben hatte. Glauben Sie, dass dieser Geheimbund heute noch existiert? Ein vorsichtiger Blick. Traditionen sterben nie ganz, Kommissar. Sie verändern sich, passen sich an. Ich kann nicht sagen, ob der Bund als solcher noch existiert, aber seine Ideale, seine Verpflichtungen, die könnten durchaus in bestimmten Familien oder Kreisen weiterleben. Die Untersuchung von Webers Büro an der Universität Trier ergab, dass er in den Wochen vor seinem Tod zunehmend verschlossen und paranoid geworden war. Seine Sekretärin berichtete, dass er wichtige Dokumente in einem Tresor verschlossen und den Zugang zu seinen Forschungsdaten eingeschränkt hatte. Dr. Klaus Schmidt, Webers akademischer Rivale, machte bei unserer Befragung keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen den Verstorbenen. Der selbstbewusste Mann Anfang 60 strahlte die Autorität eines etablierten Akademikers aus. Weber war ein Scharlatan, sagte er unverblümt. Brillant, ja, aber auch skrupellos und egomanisch. Er hat Karrieren zerstört, Ideen gestohlen und Ergebnisse manipuliert, um seine Theorien zu stützen. Sie hatten also ein Motiv, ihn zu beseitigen, bemerkte ich. Schmidt lachte bitter. Halb Deutschland hatte ein Motiv, Kommissar. Aber ich töte keine Menschen, ich widerlege ihre Theorien. Das ist die zivilisierte Art, akademische Fäden auszutragen. Wissen Sie, woran Professor Weber zuletzt gearbeitet hat? Ein Zögern. Er deutete etwas an. Eine sensationelle Entdeckung, die alles verändern würde. Ich hielt es für die übliche Übertreibung. Weber liebte große Ankündigungen, die sich oft als Luftblasen erwiesen. Am nächsten Morgen erreichte uns die Nachricht von einem zweiten Opfer. Heinrich Bauer, ein lokaler Antiquitätenhändler, lag tot in seinem Geschäft, erschlagen wie Weber. Auf seiner Stirn prangte dasselbe Symbol. Die Verbindung zwischen den Opfern war zunächst unklar, bis ich herausfand, dass Bauer gelegentlich für Weber gearbeitet hatte, um seltene Bücher und Artefakte zu beschaffen. Manchmal auf Wegen, die nicht ganz legal waren. Kommissar Müller berichtete von einem ähnlichen, ungelösten Fall vor 10 Jahren. Ein Theologieprofessor wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden, mit demselben Symbol auf der Stirn. Der Fall wurde nie gelöst, aber der Professor hatte kurz vor seinem Tod an einem Buch über apokryphe Evangelien gearbeitet.
Es gibt eine Verbindung,
erkannte ich.
Alle Opfer beschäftigten sich mit frühen christlichen Texten, die nicht in den Kanon aufgenommen wurden.
Die Überwachungsaufnahmen des Klosters zeigten verdächtige Aktivitäten in der Mordnacht. Mehrere Personen betraten das Gelände zu ungewöhnlichen Zeiten, darunter Dr. Berger, Lukas Becker und überraschenderweise auch Maria Weber, die Tochter des Opfers, die behauptet hatte, in jener Nacht in ihrem Hotel gewesen zu sein. Lukas Becker, ein brillanter junger Doktorand Mitte 20, mit nervöser Energie und dem Enthusiasmus eines Mannes, der am Anfang einer vielversprechenden Karriere steht, erhielt anonyme Drohungen.
Schweig über den Fund oder du bist der Nächste.
Ich ordnete sofortigen Personenschutz für ihn an. Bei einer erneuten Befragung gab Pater Michael widerwillig zu, dass das Kloster ein geheimes Archiv besitzt, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Es gibt Texte, die nicht für jedermanns Augen bestimmt sind, erklärte er, nicht aus Geheimniskrämerei, sondern weil sie ohne den richtigen Kontext missverstanden werden könnten. Professor Weber drängte darauf, Zugang zu erhalten, aber der Abt lehnte ab. Ich überwachte die Ausgrabungsstätte und das Kloster. Die Atmosphäre war angespannt, die Arbeit an den Ausgrabungen wurde vorübergehend eingestellt, aber das Forschungsteam blieb vor Ort, um die Polizei zu unterstützen. Bei einer erneuten Befragung konfrontierte ich Dr. Schmidt mit den Erkenntnissen über seine heftigen Auseinandersetzungen mit Weber. Der Archäologe gab zu, Weber kurz vor dessen Tod konfrontiert zu haben, bestritt aber vehement, ihn getötet zu haben.
Ja, ich war hier,
gab er zu.
Weber rief mich an, prahlte mit einer Entdeckung, die meine Theorien widerlegen würde. Ich kam her, um ihn zur Rede zu stellen. Wir stritten, aber ich verließ ihn lebend. Was auch immer er gefunden hat, es war wichtig genug, dass er sogar seinen größten Rivalen damit konfrontieren wollte.
Meine Recherchen zu Webers Vergangenheit förderten beunruhigende Details zutage. Vor 15 Jahren hatte er einen vielversprechenden Assistenten namens Martin Hoffmann beschuldigt, Forschungsergebnisse gefälscht zu haben. Hoffmann wurde aus der akademischen Welt verbannt und beging später Selbstmord. Spätere Untersuchungen deuteten darauf hin, dass Weber die Anschuldigungen konstruiert hatte, um Hoffmanns Entdeckungen für sich zu beanspruchen. Maria Weber, die Tochter des Opfers, verstrickte sich bei den Befragungen zunehmend in Widersprüche bezüglich ihres Aufenthaltsortes in der Mordnacht. Die zurückhaltende Frau Anfang 30 arbeitete als Kunstrestauratorin mit Spezialisierung auf mittelalterliche Gemälde.
Mein Vater und ich, wir hatten ein kompliziertes Verhältnis,
gab sie schließlich zu.
Er war besessen von seiner Arbeit, hatte nie Zeit für Familie. Als meine Mutter starb, verschwand er für Monate auf einer Ausgrabung. Aber in den letzten Wochen rief er mich plötzlich ständig an, wollte mich sehen. Er klang aufgeregt, fast manisch. Er sagte, er hätte etwas gefunden, das alles verändern würde, auch für mich.
Was meinte er damit? Srenja, fragte ich.
Ich weiß es nicht genau. Er sprach von einem Text, einem Evangelium, das nie in die Bibel aufgenommen wurde. Er sagte, es würde unser Verständnis von Jesus und seinen Lehren revolutionieren. Ich bin nach Trier gekommen, um ihn zu treffen, aber als ich im Kloster ankam, war er bereits tot.
Dr. Berger wurde nach dem zweiten Mord gesprächiger. Sie gestand, dass sie mehr wusste, als sie zugegeben hatte.
Weber hatte tatsächlich etwas gefunden,
sagte sie mit gedämpfter Stimme.
Fragmente eines unbekannten Evangeliums, versteckt in einem Hohlraum in der Wand der Grabkammer. Er zeigte es mir am Abend vor seinem Tod. Die Texte enthielten Lehren, die im Widerspruch zu etablierten kirchlichen Dogmen stehen.
Warum haben Sie das nicht früher erwähnt?
Ich hatte Angst. Weber sagte, es gäbe Leute, die verhindern wollen, dass diese Texte ans Licht kommen. Leute, die seit Jahrhunderten dafür sorgen, dass bestimmte Wahrheiten verborgen bleiben.
Pater Michael erhielt ebenfalls anonyme Drohungen.
Verrate nicht, was du weißt, oder teile das Schicksal der anderen Verräter.
Ich ordnete auch für ihn Personenschutz an. Ein entscheidender Durchbruch kam, als ich in alten Klosterchroniken Hinweise auf einen mittelalterlichen Geheimbund namens Custodes Verbi, Hüter des Wortes, fand. Der Bund wurde im 12. Jahrhundert gegründet, um bestimmte Texte zu schützen oder zu unterdrücken, je nach Interpretation. Das Symbol, das auf den Opfern gefunden wurde, war ihr Erkennungszeichen. Bei der Durchsuchung von Webers Computer entdeckte ich verschlüsselte Dateien mit Hinweisen auf ein Evangelium der Wahrheit, das angeblich von einem direkten Jünger Jesu stammt und Lehren enthält, die von der frühen Kirche als heretisch angesehen wurden. Weber hatte offenbar Fragmente dieses Textes in der Grabkammer gefunden. Die Recherche führte zu einem alten Dokument im Vatikanischen Geheimarchiv, das die Existenz dieses Evangeliums bestätigte und berichtete, dass es im 4. Jahrhundert als ketzerisch verurteilt und zur Vernichtung freigegeben wurde. Einige Kopien sollen jedoch von Anhängern gerettet und versteckt worden sein. Lukas Becker wurde nach einem Interview mit einer lokalen Zeitung angegriffen. Jemand versuchte, ihn auf dem Parkplatz des Hotels niederzustechen. Er überlebte schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Bevor er das Bewusstsein verlor, flüsterte er mir zu: Die Berger, sie weiß, wo es ist. Familientradition. Als ich Dr. Berger zu diesem Vorfall befragen wollte, stellte ich fest, dass Maria Weber verschwunden war. Ihr Hotelzimmer war verlassen, ihr Handy ausgeschaltet. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Das Bild wurde nun klarer. Das Evangelium der Wahrheit enthielt offenbar Lehren, die im Widerspruch zu etablierten kirchlichen Dogmen stehen und die Grundlagen des traditionellen Christentums erschüttern könnten. Der Geheimbund Custodes Verbi hatte über Jahrhunderte hinweg dafür gesorgt, dass diese Texte verborgen bleiben, notfalls mit Gewalt. Am Abend kehrte ich zum Kloster zurück, um nach Maria Weber zu suchen. Das Gebäude lag größtenteils im Dunkeln. Nur aus der Kapelle drang der leise Gesang der Mönche beim Abendgebet. Die Ausgrabungsstätte wurde nur von einigen Sicherheitslampen schwach beleuchtet. In den unterirdischen Gängen, die zu den Grabkammern führten, entdeckte ich Bewegungen. Vorsichtig näherte ich mich und fand Maria Weber, die hektisch in einer neu freigelegten Nische in der Wand suchte. Sie wirkte erschöpft, verängstigt.
Ich wusste, dass ich verdächtig wirken würde,
erklärte sie mit zitternder Stimme.
Aber ich habe meinen Vater nicht getötet. Ich bin hier, um zu beenden, was er begonnen hat.
Was suchen Sie? Srenje, fragte ich.
Das Evangelium. Mein Vater rief mich an, kurz bevor er starb. Er sagte, er hätte es gefunden, aber es sei in Gefahr. Er wollte, dass ich komme und ihm helfe, es zu sichern. Als ich ankam, war er bereits tot.
Plötzlich hörten wir Schritte. In der Kammer erschien Doktor Julia Berger, in ihrer Hand eine kleine Pistole.
Es ist zu spät,
sagte sie mit überraschend ruhiger Stimme.
Das Evangelium muss verborgen bleiben.
Ich näherte mich langsam, die Hand an meiner eigenen Waffe. Sie haben Professor Weber getötet, nicht wahr, Doktor? Berger? Die Archäologin nickte langsam.
Es war notwendig,
sagte sie leise.
Er hätte alles zerstört, wofür meine Familie seit Generationen gekämpft hat.
Die Custodes Verbi, erkannte ich.
Ja, meine Familie gehört seit dem Mittelalter zu den Hütern. Wir sorgen dafür, dass bestimmte Wahrheiten verborgen bleiben, nicht aus Bosheit, sondern zum Schutz des Glaubens. Dieses Evangelium würde alles in Frage stellen, was Millionen von Menschen für heilig halten.
Sie haben auch Heinrich Bauer getötet, sagte ich, und vor 10 Jahren den Theologieprofessor.
Sie waren Verräter,
erwiderte Berger kalt.
Sie wollten Geheimnisse preisgeben, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Manche Wahrheiten sind zu gefährlich.
Und Lukas Becker?
Er wusste zu viel. Er half Weber bei der Übersetzung der Fragmente. Er musste zum Schweigen gebracht werden.
Als ich näher trat, richtete Berger die Waffe auf mich.
Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich will kein weiteres Blut vergießen, aber ich werde tun, was nötig ist.
Das ist keine Lösung, Doktor. Berger, sagte ich ruhig, Sie können die Wahrheit nicht für immer unterdrücken. Nicht in unserer Zeit.
Menschen brauchen Gewissheiten,
entgegnete sie.
Sie brauchen festen Boden unter den Füßen. Dieses Evangelium würde alles erschüttern, woran sie glauben.
Oder es würde ihren Glauben vertiefen,
warf Maria ein.
Mein Vater glaubte, dass die Wahrheit niemanden bedroht, der wirklich glaubt.
In diesem Moment ertönte ein Geräusch vom Eingang der Kammer. Pater Michael erschien, in seinen Händen ein altes Buch. Sie haben recht, mein Kind, sagte er zu Maria. Die Wahrheit kann uns nur stärker machen. Berger drehte sich erschrocken um, die Waffe nun auf den Mönch gerichtet.
Sie verstehen nicht, Pater. Diese Texte wurden als ketzerisch verurteilt, und das aus gutem Grund.
Ich verstehe besser, als Sie denken, erwiderte der Mönch ruhig. Ich habe mein Leben dem Studium dieser Texte gewidmet. Die Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte viele Fehler gemacht, aber ihre größte Stärke war immer ihre Fähigkeit, sich zu erneuern, zu wachsen, neue Erkenntnisse zu integrieren. Während Berger abgelenkt war, nutzte ich die Gelegenheit. Mit einer schnellen Bewegung entwaffnete ich sie und brachte sie zu Boden. Dr. Julia Berger, ich verhafte Sie wegen des Mordes an Professor Thomas Weber und Heinrich Bauer. Dr. Berger wurde verhaftet und gestand die Morde vollständig. Die Untersuchung deckte auf, dass sie tatsächlich einer Familie entstammte, die seit Generationen dem Geheimbund Custodes Verbi angehörte. Sie wurde speziell ausgebildet und in Webers Team eingeschleust, um seine Forschungen zu überwachen. Das Evangelium der Wahrheit wurde tatsächlich gefunden, versteckt in einem Hohlraum hinter einem losen Stein in der Grabkammer. Es handelte sich um Fragmente eines Textes aus dem 2. Jahrhundert, der tatsächlich einige traditionelle Interpretationen der Lehren Jesu in Frage stellte, aber auch eine tiefere spirituelle Dimension offenbarte. Maria Weber übernahm die Verantwortung für die Restaurierung und Konservierung der gefundenen Texte.
Mein Vater wäre stolz,
erklärte sie.
Er glaubte immer, dass die Wahrheit ans Licht kommen muss, egal wie unbequem sie sein mag.
Lukas Becker erholte sich langsam von seinen Verletzungen und veröffentlichte Webers letzte Forschungsergebnisse in einer umfassenden Studie, die internationale Anerkennung fand. Professor Weber hatte seine Fehler, sagte er bei einer Pressekonferenz, aber am Ende hat er sein Leben für die wissenschaftliche Wahrheit gegeben. Kommissar Müller konnte nun auch den alten Fall von vor 10 Jahren abschließen. Der Theologieprofessor wurde ebenfalls von einem Mitglied des Geheimbundes getötet, als er kurz davor stand, seine Forschungen über apokryphe Evangelien zu veröffentlichen. Pater Michael wurde vom Vatikan zum offiziellen Hüter des Evangeliums ernannt und sorgte für eine behutsame Integration in die theologische Forschung. Diese Texte gehören zum Erbe des Christentums, erklärte er. Sie mögen unbequeme Fragen aufwerfen, aber Fragen sind der Beginn der Weisheit. Dr. Klaus Schmidt, Webers akademischer Rivale, erwies sich als integer und half bei der Interpretation der gefundenen Texte. Weber und ich waren uns selten einig, gestand er, aber in einem Punkt hatte er recht. Die Wahrheit darf niemals unterdrückt werden, egal wie unbequem sie sein mag. In meiner letzten Nacht in Trier besuchte ich noch einmal das Kloster. In der stillen Kapelle brannten Kerzen und durch die bunten Glasfenster fiel das letzte Licht des Tages. Ich dachte an all die Generationen von Menschen, die hier gebetet, gehofft und nach Wahrheit gesucht hatten. Der Fall hatte mir gezeigt, wie tief verwurzelt die Angst vor Veränderung sein kann und wie weit Menschen gehen, um ihre Überzeugungen zu schützen, selbst wenn es bedeutet, die Wahrheit zu unterdrücken. Aber er hatte mir auch gezeigt, dass die wichtigsten Wahrheiten immer einen Weg ans Licht finden, egal wie lange sie verborgen bleiben. Als ich am nächsten Morgen Trier verließ, warf ich einen letzten Blick auf die alten Mauern des Klosters, die nun in neuem Licht erstrahlten. Manche Geheimnisse bleiben verborgen, dachte ich, aber die wichtigsten Wahrheiten finden immer einen Weg ans Licht. Manchmal braucht es nur jemanden, der mutig genug ist, nach ihnen zu suchen.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.